Faktisch, der Podcast der Wissenschaft.
Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Schlembach und ich begrüße Sie herzlich zu Faktisch, dem Podcast, der Wissenschaften will. Einmal im Monat sprechen wir über ein Thema, das es wert ist, in der Tiefe und wissenschaftlich fundiert beleuchtet zu werden. Bildung ist ein zentraler Wert unserer Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Häufig genug wird er an eine akademische Laufbahn geknüpft. Die fortschreitende Akademisierung ist eine Konsequenz. Der Trend zu einer Ausbildung zeigt sich über Jahre hinweg rückläufig. Hat uns das als Gesellschaft weitergebracht? Dazu haben wir heute einen Mann im Studio, der sehr profund über dieses Thema sprechen kann. Ich begrüße den Bauunternehmer, den Präsidenten der Handwerkskammer für München und Oberbayern und Präsidenten des Bayerischen Handwerkstages, Franz Xaver Peter Anderl. Ich grüße Sie, Herr Peter Anderl.
Grüß Gott.
Was macht berufliche Bildung aus?
Im dualen System, also in den beiden Lernorten Betrieb und Schule, hat sich über Jahrzehnte, denke ich, bewährt. Das heißt, es werden genau die Berufe in genau dem Umfang ausgebildet, wie sie auch gebraucht werden. Und durch das Agieren am Markt und nicht nur ausschließlich in der Schule ist die Berufsausbildung sehr, sehr praxisnah. Die duale Ausbildung ist, denke ich, eine Win-Win-Situation. Das Handwerk braucht Fachkräfte und bietet zugleich ausbildungsinteressierten jungen Menschen die Chance, sich eine krisenfeste Basis und für eine sichere Zukunft aufzubauen. Ein deutscher Ausbildungsabschluss wird auch international sehr hoch geschätzt und anerkannt. Ein weiterer Punkt ist die Integrationskraft der handwerklichen Ausbildung, die alle gesellschaftlichen Gruppen, auch solche, die in ihrem Leben einfach noch auf der Schattenseite gestanden sind, mit einbindet. Die Ausbildung im Handwerk ist aufgrund der kleinteiligen Betriebsstruktur häufig noch in einer sehr familiären Atmosphäre geprägt. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung am Handwerk kann man daran sehen, dass unter dem Schlagwort, sie ist der Ausbilder der Nation, weil wir im Handwerk über unseren Bedarf hinaus ausbilden und sehr gut ausgebildete Fachkräfte an andere Wirtschaftsbereiche abgeben.
Vielen Dank für diesen doch fulminanten Aufschlag, Herr Peter Anderl. Und es freut mich, dass ich heute ausnahmsweise den Ball an einen weiteren Gesprächspartner abgeben kann. Wir begrüßen heute ebenfalls im Studio den Vorsitzenden der Hans-Seidel-Stiftung, Markus Ferber. Der ist unter anderem Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand im Europäischen Parlament und dort auch Koordinator der EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Ferber.
Herzliches Dankeschön für die Einladung.
Herr Ferber, das duale Ausbildungssystem, von dem Herr Peter Anderl ja auch gesprochen hat, findet im Ausland sehr viele Bewunderer. Brasilien, Japan, Oman klopfen an. Wie viel gilt denn der Prophet im eigenen Land, in der Europäischen Union? Was gilt die berufliche Bildung in Europa?
Da sprechen Sie ein großes Problem an, weil in der Tat die duale Ausbildung ein Exportschlager ist, aber nicht innerhalb Europas. Wir haben nur drei Staaten, die duale Ausbildung kennen. Das sind Luxemburg, Österreich und Deutschland. Und dann kommt noch Südtirol dazu. Aber selbst in Italien ist die duale Ausbildung nicht mehr der Standard. Es gilt nur für Südtirol. Und all unsere Bemühungen, auch im Nachgang der letzten Weltwirtschaftskrise 2009, 2010, im Rahmen der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hier die duale Ausbildung zu fördern auf europäischer Ebene, waren nicht von Erfolg gekrönt, obwohl wir quasi über die Firmen diese duale Ausbildung exportieren. Also viele deutsche Firmen, die in Spanien, aber auch in Mittelosteuropa Produktion haben, Forschung, Entwicklung haben, bilden am Stammbetrieb in Deutschland dual aus und schicken sie wieder in ihre Niederlassungen. Aber in den Ländern selber wird die Ausbildung zwar geschätzt, aber nicht adaptiert. Und da haben wir wirklich Werbetouren gemacht. Und das Kernthema, was ich immer höre, ist, was, ihr zahlt am ersten Tag einem Schulabgänger, der noch nichts kann, ein Gehalt. wieso macht es ein Unternehmer? Da ist überhaupt kein Verständnis da. Also in den meisten Ländern ist die berufliche Ausbildung verschult, 3-4 Jahre zum Teil, ohne dass man einen Pfennig verdient. Da haben wir viele Abbrecher und das ist genau diese Zahl dann an hohen Jugendarbeitslosen, die jobben irgendwo, aber haben nie eine qualifizierte Ausbildung bekommen. Ich halte das für sehr bedauernswert. Als Hans-Seidel-Stiftung machen wir ja auch berufliche Ausbildung. In China zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich würde es gerne in Griechenland, in Spanien, in Portugal auch machen als Hans-Seidel-Stiftung. Überhaupt keine Chance, da reinzukommen.
Also wir können ja jetzt hier mit diesem Podcast noch ein bisschen Aufklärung und Information betreiben. Nicht, wenn wir jetzt sagen, Bachelor und Master, das sind ja so die Meilensteine, die wir von der Hochschule hören. Insbesondere im Handwerk heißt es ja Lehrling, Geselle, Meister. Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz diese 3 Stufen und gerne auch mit so einer Perspektive, wie so eine Karriere im Handwerk durch die berufliche Bildung dann auch ausschauen kann.
Ja, ich glaube, der größte Vorteil bei uns ist, dass wir allen Jugendlichen mit gewissen Ambitionen eine Chance bieten und den passenden Weg zu finden. In der Lehre suchen sich die Auszubildenden ihren Beruf aus und in dem Bereich werden sie dann ausgebildet. Und sie können entsprechend ihres Talentes, ob sie jetzt zu tun haben wollen mit Lebensmitteln, mit Stoffen, ob mit Metall oder mit Kunststoff, all das können sie machen. Ob sie im Team arbeiten wollen oder ob sie mehr alleine arbeiten wollen, ob sie mehr Kundenkontakt haben wollen, das entscheiden sie vorher. Und wenn die Lehre abgeschlossen ist, beginnt die Gesellenzeit. Dort können sie Erfahrungen sammeln, sich weiterbilden. Und wer das Verlangen hat, mehr Verantwortung zu übernehmen im Personalbereich, das heißt auch junge Leute auszubilden oder ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen, der kann dann die Meisterausbildung weitermachen. Wie hoch angesehen diese Meisterausbildung ist, kann man daran sehen, dass seit dem 01.01.2020 praktisch der Zusatz kommt Bachelor Professional, wo dann die Verbindung und die Gleichwertigkeit zum Studium wiederhergestellt wird. Man sieht die hohe Qualität, dass seit einigen Jahren der Meister damit die Hochschulzulassungsberechtigung erlangt und ein Studium beginnen kann. In gewissen Bereichen unter gewissen Umständen kann das auch schon ein Geselle, dass er an der Fachhochschule ein Studium aufnimmt. Das, glaube ich, zeigt die Bandbreite der Möglichkeiten, die eben von der Lehre bis zum Meister ihre berufliche Laufbahn beschreiten. Die Meinung, dass man als beruflich Ausgebildeter heute finanziell schlechter gestellt ist, der möchte ich widersprechen. Es gibt genügend Meister, die erheblich besser verdienen als mancher Akademiker. Wenn ich aus dem Baubereich reden darf, jeder Mitarbeiter kann sein eigenes Haus bauen. Das kann kaum ein Jurist.
Das kann man nicht laut genug sagen, glaube ich. Also, weil ja normalerweise die Eltern immer sagen, wir möchten ja, dass unsere Kinder es mal besser haben. Und dann denken sie sofort an die Universität, an die Hochschule. Herr Färber, Sie haben gesagt, Sie haben unheimlich viele Werbekampagnen gemacht, um die berufliche Bildung zu unterstützen. Es ist auch keine Frage, die Politik unterstützt das Handwerk und diese beruflichen Bildungszweige. Aber wenn man es jetzt mal vergleicht zu den Initiativen, die im Bereich der Hochschule und Universitäten laufen, fällt die Energie, die politische, doch deutlich ab. Und Sie haben auch erwähnt, dass die Jugendarbeitslosigkeit gerade in den südlichen Ländern Europas ja sehr hoch ist. Sieht da die EU diesen Gestaltungsspielraum, den Sie da noch hätten, und um da auch mehr und aktiver noch für diese Sache zu werben?
Also zunächst mal muss ich schon sagen, die Politik unterstützt auch die berufliche Bildung. Der Träger der Universitäten und der Hochschulen ist der Freistaat Bayern, aber der Träger der Berufsschulen sind die Landkreise und die kreisfreien Städte. Und ich habe da nicht das Gefühl, auch gerade bei uns in Bayern, dass die schlecht ausgestattet wären, sondern wir helfen mit den Handwerksbetrieben zusammen, dass das Qualitätsmerkmal, das den Gesellen ja auszeichnet, auch erreicht werden kann, dass unabhängig von dem, was in seinem Lehrbetrieb an Möglichkeiten vorhanden ist, und dafür bedarf es der überbetrieblichen Ausbildung, dazu bedarf es aber auch gut ausgestatteter Berufsschulen. Und insofern ist das schon ein sehr enges Miteinander. Also ich glaube schon, dass wir uns da sehen lassen können, was die Ausstattung unserer Berufsschulen betrifft. Auf europäischer Ebene haben wir natürlich ein Handicap. Bildung ist keine Zuständigkeit der Europäischen Union. Aber dann die Anerkennung der Berufsabschlüsse, dass zum Beispiel der Austausch von jungen Auszubildenden möglich ist und nicht nur Studenten im Austausch sich befinden. Aber es ist natürlich sehr schwierig, aus unserem System Partner zu finden, wo gleichwertig Leistungen erbracht werden oder Ausbildungsabschnitte angeboten werden. Da gibt es tolle Beispiele. Ich habe selber ein Steinmetz besucht bei mir im Landkreis Augsburg, wo eine Auszubildende nach Italien gekommen ist, weil bei uns kein Marmor bearbeitet wird. Und die hatte die Möglichkeiten, in Italien wirklich Marmor zu bearbeiten und hat damit auch Wissen in den Lehrbetrieb gebracht, das der Ausbilder, der Meister gar nicht hatte. Und das zeigt eigentlich, dieser Austausch ist das Spannende. Das, was ja früher Handwerker, Lehrlinge ausgemacht hat, die auf der Walz waren, die bei verschiedenen Meistern gelernt haben. Bei den Zimmerleuten kennen wir das ja heute noch zum Teil. Das ist doch das Faszinierende. Und da könnte Europa durchaus noch mehr machen, wenn wir es schaffen, auch Betriebe in anderen Teilen Europas zu finden, die auf dem Niveau ausbilden können, wie wir das selbstverständlich in Deutschland tun.
Das wäre ja im Grunde dann auch etwas, wo man sagt, da wäre die EU tatsächlich ein Punkt, diese Transparenz zu eröffnen und diese Kompetenzen aufzubauen. Ich denke auch, dass gerade das Handwerk diese Transparenz zu schätzen weiß. Aber wir werden jetzt mal faktisch und schauen uns die genauen Zahlen an.
Das bayerische Handwerk, das sind über 207.000 Betriebe mit knapp 960.000 Beschäftigten. Sein Anteil an der Gesamtwirtschaft macht beim Umsatz 10%, die einen Jahresumsatz von rund 128 Milliarden Euro erarbeiten. Aktuell werden 68.273 junge Leute im Handwerk ausgebildet. Davon sind 18% Frauen. Corona-bedingt werden im Jahre 2020 leider 5,4% weniger Lehrverträge abgeschlossen als in den Jahren vor der Pandemie.
Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, Herr Peter Anderl, war es gerade das Handwerk, das die Ärmel hochgekrempelt hat und Praktika, Ausbildungsinitiativen, aber auch sowas wie Sprachkurse gestartet hat. Das ist ja ein unheimlich pragmatischer Zugang zu dieser Thematik gewesen, während wir ja wissen, dass Konzerne sich da gerne nach hinten stellen und sagen, ja, also wenn der Staat jetzt die Sprachkurse zur Verfügung stellt, dann werden wir auch bereit. Das Handwerk hat es gemacht und damit ja auch seine gesellschaftliche Bedeutung gezeigt. Die wird sehr gerne, wie ich finde, übersehen. Was übersehen wir denn alles?
Ja, ich glaube, man übersieht die wirklich große Integrationskraft, die das Handwerk zu leisten imstande ist. Die Flüchtlingskrise hat es explizit gezeigt. Hier hat das Handwerk sehr schnell die Ärmel hochgekrempelt und hat durch Einführung von Berufsvorbereitungskursen in den Bildungszentren, in den Berufsschulen, aber auch eben durch die Bereitstellung von Praktikas dazu beigetragen, jungen Leuten eine Perspektive zu geben. Hat Übermaß eigentlich Ausbildungsstellen zur Verfügung gestellt, um diese Leute einen Weg in die Zukunft zu ebnen. Hier kommt die familiäre Struktur der meisten Handwerksunternehmen zur Geltung. Es zählt nicht, woher man kommt, sondern es ist entscheidend, wohin man will. Das ist das Schlagwort. Wir haben auch in der Handwerkskammer vom Beginn des Fluchtgeschehens an viel dafür getan, eben die jungen Geflüchteten durch die Ausbildungsangebote eine Perspektive zu geben. Wir haben Ausbildungsakquisiteure oder Berater den jungen Leuten an die Hand gegeben. Damit konnten wir vielen eine Zukunft ermöglichen. Das beginnt praktisch bei diesen Angeboten, geht über in ein, Sie haben es angesprochen, Sprachkurse. Wir haben auch eine Vokabel-App entwickelt, sodass die Fachsprache für die Jugendlichen eben erlernt werden kann.
Die ja auch wichtig ist. Aber jetzt greife ich mal diese Parole auf. Es zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin will. Und da fällt mir jetzt der Meistertitel als Thema ein in der EU. Der Meister ist das Aushängeschild des deutschen Handwerks. Und für einige Berufe oder Gewerke wurde er jetzt auf EU-Ebene abgeschafft. Da ging natürlich verständlicherweise ein Aufschrei durch die Reihen, weil Qualitätsverluste befürchtet sind. Aber wenn wir über berufliche Bildung sprechen, Herr Färber, ist es ja auch eine gewisse Abwertung zu sagen, also ihr braucht jetzt gar keinen Meister in dieser Trilogie, um diese Kompetenz zu haben. Es geht auch ohne. Jetzt ist er wieder für viele Gewerbe wieder verbindlich. Wie wird sich die EU bei dieser Sache stellen, bei dieser Wiederaufwertung? Wo wollen sie hin?
Also muss ich eine Sache aufklären, die EU hat nie einen Meister verboten, sondern es war die Bundesregierung damals in Anfang dieses Jahrtausends unter Kanzler Gerhard Schröder, die für eine ganze Reihe von Gewerken den, ich nehme jetzt mal das böse Wort, wie es in Brüssel auch gerne verwendet wird, den Meisterzwang abgeschafft hat. Der Fliesenleger ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel aus dieser Zeit. Das war im vorauseilenden Gehorsam, weil man Angst hatte, die Europäische Union könnte unter dem Stichwort der Dienstleistungsfreiheit die Axt an den Meisterbrief legen. Wir haben den Spieß jetzt umgedreht und da bin ich auch wirklich stolz draus. Das war eine Initiative aus dem Europäischen Parlament, dass wir gesagt haben, der Meister ist ja nicht eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit, sondern ist ein Qualitätsnachweis. Das heißt, für mich als Verbraucher weiß ich, wenn ich mit einem Meisterbetrieb ein Gewerk, bleib mal beim Fliesenlegen, mache, habe ich eine Qualität, finde ich, vor, die ich bei einem Trockenbauer, die es wie Sand am Meer ja gibt und die ihre Dienstleistungen anbieten, so nicht finde, bis hin zu Haftungsfragen. Und das heißt, für mich als Verbraucher entsteht ein Mehrwert. Und deswegen haben wir den Spieß umgedreht und haben damit die rechtliche Voraussetzung geschaffen, dass die Bundesrepublik Deutschland wieder für eine Reihe von Gewerken diesen großen Befähigungsnachweis als Voraussetzung für eine Unternehmensgründung, um mal es positiv zu beschreiben, worum es hier geht, einführen konnte. Und deswegen hat es auch den Segen Brüssels. Das war eine Initiative des Europäischen Parlaments und Sie haben mich ja auch vorgestellt als Parlamentskreis Mittelstand. Das sind genau die Themen, um die wir uns da kümmern, weil wir eben sehen, hier habe ich einen Mehrwert im Binnenmarkt und der sollte auch erhalten bleiben.
Das hört sich doch gut an, Herr Peter Anderl, oder?
Richtig, ja.
Sind Sie zufrieden damit?
Ja, wir sind zufrieden. Allerdings ist ein Punkt zu kurz gekommen. In der Europäischen Union ist vielen Leuten nicht klar, was der Meister eigentlich noch beinhaltet. Er beinhaltet nämlich die Fähigkeit auszubilden. Und ich glaube, dass man keinen Lehrer, der nicht eine entsprechende Qualifikation hat, auf einen jungen Menschen in der Schule ansetzen würde. Und gerade die Meister lernen in ihrer Ausbildung, wie sie mit Auszubilden umzugehen haben, was sie dem beizubringen haben. Und all das beinhaltet eben auch der Meistertitel.
Es ist wirklich eine inhaltlich schlüssige Konzeption, die Sie da haben. Und da muss sich auch das Handwerk nicht verstecken. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man es weiter kommuniziert. Man redet ja heute sehr gerne und sehr oft von Kreativität. Und junge Menschen, die kreativ sein wollen, die müssen nicht an eine Hochschule gehen. Vielleicht sind sie da gerade überhaupt gar nicht gut aufgehoben. Jetzt denken wir mal an den Schreiner, denken wir an den Steinmetz, denken wir an die Schneiderin oder auch an den Bierbrauer. Da kann man ja wirklich gut gestalten und am Ende des Tages sieht man sogar noch, was man getan hat. Was machen denn die Kammern, um den Jugendlichen, wohl auch den Eltern klarzumachen, dass es hier tatsächlich diese praktische Geschicklichkeit nicht schlechter einzuordnen ist als theoretische Kompetenzen, sondern da geht es ja auch tatsächlich um Know-how, um Wissen, um Theorie. Was machen Sie denn da?
Wir haben viele Kampagnen gestartet, um Jugendlichen zu zeigen, welche Kreativität sie in praktisch allen Branchen ausführen können. Es sind nicht nur die sogenannten Kreativberufe wie Schreiner, Steinmetz oder Keramiker, sondern ich kann meine Kreativität in allen Branchen ausleben. Es kommt auf den Jugendlichen selbst drauf an, wie er das dann umsetzt. Das ist die Image-Kampagne, die seit über 20 Jahren jetzt läuft, wo wir den Jugendlichen durch Filme, durch dergleichen nahebringen, wie Handwerk heute stattfindet. Handwerk ist nicht nur Tradition, sondern ist heute Hightech. Es gibt Berufe, da können Systeminformatiker genauso gefragt sein wie der eigentliche, der präzise die kleinen Schräubchen nur reindreht, wie beim Uhrmacher oder eben bei einem Hörgeräteakustiker. Diese ganze Bandbreite bietet das Handwerk den jungen Leuten und ich glaube, da ist für jeden wirklich was dabei.
Das wäre vielleicht so ein Stichwort Digitalisierung, digitale Transformation. Herr Färber, da können ja gerade in dieser beruflichen Bildung so Entwicklungen wie die 3D-Drucker auch Gamechanger sein, um das Handwerk in eine ganz neue und moderne Ära hineinzubringen. Da müssen auch Ausbildungsgänge angepasst werden und da sind sicherlich Investitionen fällig, die politisch zu tragen sind. Ist die Politik da gut aufgestellt?
Ich glaube schon. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben ja das Thema Ausstattung der Berufsschulen, aber wir haben natürlich auch das Thema überbetriebliche Ausbildungszentren, die wir auch zum Beispiel über EU-Mittel unterstützen, die hier von den Kammern mitbetrieben werden, wo ich auch mal ein ausdrückliches Lob aussprechen will. Die kümmern sich da um ihre Gewerke, damit eben auch der neueste Stand der Technik allen Lehrlingen angeboten werden kann, auch wenn es der einzelne Betrieb nicht darstellen kann. Und wo ich auch großen Wert drauf lege, ich habe ja selber auch als Ingenieur mal angefangen mit dem U-Stahl, mit dem jeder, der mit Metall zu tun hat, mal sich beschäftigen darf und den er nach 3 Monaten am liebsten in die Ecke werfen würde. Man muss auch ein Verständnis dafür haben, wie ein Werkstück am Ende ausschaut und wie ich es überhaupt bearbeiten kann, um da hinzukommen. Weil ein 3D-Drucker kann viel, aber er kann auch nicht alles, so wie auch ein Mensch eine Maschine nicht an jedes Eck eines Bauteils hinkommt und darüber muss ich mir im Klaren sein. Und dafür brauche ich eine qualifizierte Ausbildung. Oder was mich total fasziniert, ich nehme den Schreiner, die müssen bis zum Gesellenbrief eine Wendeltreppe bauen können und selber ausrechnen, wie die einzelnen Stufen geschnitten sein müssen. Das ist mathematisch nicht ganz einfach. Natürlich kann man heute sagen, jedes CAD-System rechnet dir das aus. Und dann haben sie eine Altbausanierung. Und dann sind sie heilfroh, dass sie einen Meister, einen Gesellen haben, der das noch selber gelernt hat und für sie maßgeschneidert die Wendeltreppe, ich bleibe mal bei dem Beispiel, einbauen kann. Und das ist eigentlich das Spannende an den Handwerksberufen. Ja, die neuen Technologien bieten ganz neue Möglichkeiten, aber ich habe nur das Verständnis, wenn ich selber weiß, was macht diese Technologie und wie kann ich sie mir nutzbar machen. Und das spricht wirklich für die duale Ausbildung. Ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, das ist sehr theoretisch. Ich bin froh, dass wir im Rahmen der Ausbildung Praxissemester machen mussten und Praktikas machen mussten, weil das schadet nicht, auch zu wissen, wie das in der Praxis wirklich ist. Und da sind uns die Handwerker haushoch überlegen, wenn ich mal nur meinen Berufsstand nehmen darf.
Das ist natürlich jetzt eine große Fürsprache, Herr Peter Anderl, für Ihre Handwerker. Aber Herr Färber, lassen Sie mich da nochmal nachhaken, weil ein kleines Problem wird bleiben. Es geht darum, dass insgesamt der Pott kleiner wird für die Leute, die dann in Ausbildung gehen können. Zahlenmäßig wird es da eine Veränderung geben. Das könnte auch zu einer strukturellen Veränderung im Wirtschaftsgefüge führen.
Demografie hat ja auf alle Wirtschaftsbereiche Auswirkungen und natürlich ist der Kampf um die Köpfe entbrannt. Auch das Handwerk muss sich heute nach der Decke strecken und Zusatzangebote machen, um junge Menschen zu motivieren, eine Ausbildung im Betrieb zu machen. Da gibt es spannende Konzepte. Und da ist natürlich die Industrie schon ein bisschen im Vorteil. Aber die Industrie war immer schon ausbildungsfaul, wenn man das mal so sagen darf. Weil faktisch haben wir ja ein paar Zahlen gehört. Das Handwerk bildet ja weit über den eigenen Bedarf hinaus auf und ist damit auch Dienstleister für die Industrie, die diese hochqualifizierten jungen Menschen gerne dann auch übernimmt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, der Abwechslungsreichtum im Handwerk ist natürlich in einer Art und Weise, wie Sie das in einem industriellen Prozess überhaupt nicht haben, wo alles standardisiert und in einzelne Produktionsschritte aufgespaltet ist. Da geht die Individualität natürlich sehr stark verloren und deswegen ist es schon nach wie vor attraktiv. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder Wellen. Ja, ich weiß noch selber, in meiner Jugend, da war es attraktiv, irgendeinen Bürojob zu ergattern. Der Lehrberuf Bankkauffrau war hochattraktiv. ist heute überhaupt nicht mehr so, weil wir mehrere Entlassungswellen haben. In der Zeitung steht jeden Tag, dass irgendeine Bank wieder Filialen schließt, es mehr digitalisiert wird. Jetzt ist dieser Beruf nicht mehr so attraktiv. Die Banken beschweren sich und sagen, früher haben wir immer die Besten bekommen aus der Realschule. Drunter mussten wir überhaupt keine nehmen. Jetzt fangen wir auch wieder an, selber aktiv zu werben, um Auszubildende zu bekommen. Das zeigt, da verschiebt sich immer wieder was. Und deswegen ist es auch Aufgabe des Handwerks, diesen Ausbildungsweg und die Berufsbilder attraktiv zu halten. Aber sie bieten viele, viele Möglichkeiten, die sie im industriellen Prozess einfach nicht haben, mit ihren standardisierten Abläufen.
Ja, also Herr Peter Anderl, was man so zwischen den Zeilen hört, es wird nicht einfacher werden, aber das sind Sie wahrscheinlich gewohnt. Und wir haben vorhin viel über Kreativität gesprochen. Sie haben die Kreativität, um sich da am Platz zu halten. Die Hans-Seidel-Stiftung wird Ihnen ganz sicher da auch immer Unterstützung zukommen lassen. Jetzt, wo Sie aber die Möglichkeit haben und der Herr Färber gerade hier sitzt, würde ich Ihnen einfach die Plattform einräumen, noch ein paar Wünsche an die Politik, an Herrn Färber zu formulieren.
Ja, ein Wunsch ist natürlich, Sie haben die Bildungszentren angesprochen. Da muss ich vielleicht auch sagen, ein Großteil zahlen auch die Unternehmer. Die Handwerksunternehmerinnen und Unternehmer sind beteiligt an diesem ganzen System. Und diese Bildungszentren müssen die gesamte Bandbreite von was vor 30 Jahren üblich war, bis zu den modernsten Techniken abbilden. Und da würde ich mir wünschen, dass die staatliche Förderung schneller funktioniert. Wenn wir heute etwas beantragen und vielleicht auch einen Neubau machen wollen, dann dauert es mindestens ein Jahr, zwei Jahre, bis die Förderung überhaupt zugesagt ist, wo wir anfangen können. Dass wir hier einfach zu einer Beschleunigung kämen, dass die Handwerkskammer schneller reagieren kann auf die Bedarfe, die die Wirtschaft einfach und ihre Betriebe haben. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, dass das nicht zu lange dauert. Wenn ich heute als Kammerpräsident etwas anschiebe, dann wird es mein Nachfolger vielleicht einweihen. So lang ist die Periode, bis etwas neu hingestellt werden kann.
Das hört sich ein bisschen an wie ein lang gehegter Wunsch, Herr Färber. Man hört den immer wieder. Da geht jetzt irgendwie nicht so viel so schnell weiter, oder?
Ja, Sie haben es ja hier mit verschiedenen Stellen zu tun. Herr Peter Anderl hat ja den Prozess beschrieben. Ich brauche die Firmen und die Kammer, die ja dann meistens der Träger ist eines solchen überbetrieblichen Ausbildungszentrums. Und ich brauche die öffentliche Hand. Und das ist eine Vielzahl von Akteuren. Wir unterstützen das auch als Europäische Union zum Beispiel. Ich habe mehrere Ausbildungszentren auch bei mir im Regierungsbezirk Schwaben schon besucht, wo auch EU-Fördergelder mit drin sind. Dann dauert es noch ein bisschen länger. So schön das am Ende des Tages auch ist, noch zusätzliche Mittel akquiriert zu haben. Das greife ich gerne auf und nehme ich mit. Wir müssen hier schneller werden. Die Technik schreitet schnell voran. Wir haben eine Verdoppelung des Wissens alle 5 Jahre. Und das betrifft ja nicht nur Hightech-Berufe, sondern das diffundiert alles ja auch in die Handwerksausbildung, in die Möglichkeiten, die Handwerk hat, mit ein. Und da müssen wir auch schneller reagieren. Und das ist ja auch gerade die Aufgabe dieser überbetrieblichen Ausbildungszentren, neueste Technologien zur Verfügung zu stellen, die der Einzelbetrieb vielleicht noch gar nicht hat oder auch nicht benötigt im Rahmen seiner Aufgaben, die er bewältigt. Und da müssen wir schneller werden, sonst werden wir überrollt. Also da hat Herr Peter Anderl einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den nehme ich gerne mit für die politische Arbeit.
Also ich glaube nicht nur, weil der Herr Färber jetzt ein kleines Pflichtenheft mit nach Hause nimmt, sondern insgesamt war das jetzt eine gute Plattform, um mal über berufliche Bildung zu reflektieren, um zu zeigen, was das Handwerk tun kann. Wir hatten da wirklich einen Experten, der da auch sehr, sehr eloquent und sehr überzeugt darüber spricht. Ich danke Ihnen sehr, Herr Peter Anderl, dass Sie hier waren.
Ich danke ebenfalls.
Und Ihnen, Herr Färber, für Ihre Offenheit, für die Zeichen dafür, dass Sie da auch eine gewisse Begeisterung für das Thema mit einbringen. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Schlembach. Schön, wenn Sie in 4 Wochen wieder bei Faktisch reinhören.